ist bei der WM-Vergabe alles mit richtigen Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Wir haben unter 3 Tagen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Hallo zusammen, Liebling Bosman ist doch nochmal zurück im Jahr 2023 mit unserer Folge 33. Wir werden heute über den geplanten DFL-Investorendeal sprechen. Das ist der 11. Dezember 2023 und heute hat die DFL-Mitgliederversammlung über die Pläne abgestimmt. Denkbar knapp, wie wir gleich feststellen werden. Ich begrüße heute hier im Herting-Studio
den Fabian.
Und ansonsten ist hier niemand mehr. Robert pausiert. Chris pausiert sowieso weiterhin. Deswegen, hallo, hier ist Holger. Wir machen das zu zweit mal wieder. Und Fabian leitet ein mit 2 Updates aus der letzten Folge.
Ja, einleitend möchte ich nur kurz auf 2 Themen eingehen, die wir in vergangenen Folgen schon mal besprochen haben. Da gibt's kleine Updates, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Zum einen gibt es eine neue Entwicklung im Laufe des November in dem zu dem Thema Eintracht Gladau. Wir hatten in der letzten Folge darüber einen kurzen Bericht gehabt. Wenn ihr euch erinnert, ist der Kreisoberligist Eintracht Gladau wegen rechtsextremer Tendenzen in und um den Club herum von seinem Verband in Sachsen-Anhalt quasi aus dem Spielbetrieb freigestellt worden, um es mal freundlich auszudrücken. Und das bezogen eben auf eine Satzungsvorschrift, auf die sich der Verein berufen hat, die eben, naja, nicht so wahnsinnig konkret war, aber in der es im Grunde darum ging, dass der Verein in der Lage ist, außerordentlich Vereine aus dem Spielbetrieb auszuschließen, wenn sie gegen die Satzungsinteressen grob verstoßen. So, und das war geschehen im Fall von Eintracht Gladau. Und dieser Club hat dann aber sich ans Verbandsgericht gewandt. Und zwar mit dem logischen Ziel, diese Verbannung aus dem Ligabetrieb wieder aufzuheben, und hat gleichzeitig einen Eilantrag gestellt, die Mannschaft einstweilen am Spielbetrieb teilnehmen zu lassen, ne? Weil der Spielbetrieb läuft ja derzeit weiter, und so ein Verbandsgericht braucht eine Weile, bis sie entscheiden. Und wenn während dieser Entscheidungsphase der Club nicht am Spielbetrieb teilnehmen kann und das wird später alles revidiert, dann entsteht ein mittelgroßes Problem, wie man denn diesen Ligabetrieb wieder in die Lage versetzen kann, wie er vor dem Ausschluss war. So, und das Verbandsgericht hat da jetzt eine vergleichsweise salomonische Entscheidung getroffen, die wir jetzt nicht in allen Einzelheiten nachvollziehen können, weil wir sie nicht kennen, sondern wir kennen die Ergebnisse jetzt nur aus Presseberichten. Und demnach wurde der Club bis zu einer endgültigen Entscheidung des Verbandsgerichts ermächtigt, oder es wurde ihm gestattet, wieder am Spielbetrieb teilzunehmen, einstweilen, aber offenbar unter Einhaltung eines 16 Punkte umfassenden Auflagenkatalogs, den wir, ich sagte es bereits, in Einzelheiten nicht kennen. Aber was man unter anderem weiß, ist, dass eine der 16 Auflagen offenbar ist, dass sich der Verein verpflichtet, die Spiele der ersten und zweiten Herrenmannschaft nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen.
Weißt du, ob es da jetzt schon Spiele gab?
Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Habe ich jetzt nicht weiter verfolgt. Vermutlich ist es ein größerer Gesichtspunkt, der ja zum einen schmerzlich ist irgendwo auch für den Verein und zum anderen vielleicht sicherstellen soll, dass die rechtsextremen Übergriffigkeiten, die es da in der Vergangenheit gab, die gab es ja nicht unbedingt mannschaftsseitig aus, sondern vor allem auch aus dem Publikum, und dem will man dann damit offensichtlich erstmal begegnen.
Das ist doch ein ganz salomonisches Urteil des Verbands erstmal.
Ja, also wir haben jetzt ehrlicherweise nicht nachprüfen können, inwieweit das mit den Verbandsregularien in Einklang steht. Gehen wir mal davon aus, dass es der Fall ist. Aber was wohl sicher ist, ist, dass es irgendwann vermutlich im ersten Quartal des neuen Jahres dann dazu auch mal eine endgültige Entscheidung geben wird.
Des Verbandsgerichts.
Und dann geht die Sache möglicherweise auch noch einen weiteren langen Weg.
Ja, 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 vielen Dank.
Das andere Update gibt es zu den Vorkommnissen, die es im letzten Jahr gab, also im Jahr 2022, im Hinblick auf das Relegationsspiel Hertha gegen HSV. Wenn sich die Hörer noch erinnern, das hatten wir in Folge 29 besprochen. Damals kam es in Berlin nach dem Spiel zu einem unglücklichen Fall mit Todesfolge für einen Hertha-Fan. Ein Fußballfan, der aus Rostock angereist war, gerät in einen Streit mit einem Hertha-Fan auf dem Heimweg nach dem Spiel, hat ihm einen Schlag versetzt. Der Fan ist zu Boden gegangen und ist dabei so unglücklich mit dem Kopf auf den Asphalt aufgeschlagen, dass er daran verstorben ist. Und der Täter wurde dann ausfindig gemacht und es gab ein Strafverfahren vor dem Landgericht Berlin, und das Landgericht Berlin hatte den Täter unter Würdigung aller Umstände, insbesondere offenbar auch der Tatsache, dass er zum Zeitpunkt der Tat schon stark alkoholisiert und damit vermindert schuldfähig war, zu einer Freiheitsstrafe von 3,5 Jahren, glaube ich, verurteilt, wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Die Entscheidung wurde ganz offensichtlich angefochten von dem Verurteilten, und sollte im Wege der Revision der BGH darüber entscheiden, ob die Sache nochmal entschieden werden muss durchs Landgericht Berlin, und der BGH hat die Revision nicht zugelassen. Das ist jetzt eine Entscheidung, die am 20. November ergangen ist im Beschlusswege. Das kann der BGH machen. Offensichtlich hat er das auch in Teilen begründet, warum er so entschieden hat. Eine der Begründungen war unter anderem, jedenfalls so lässt sich's aus der Presse entnehmen, dass die Entscheidung des Landgerichts vom Landgericht selber nicht nochmal überprüft werden muss, insbesondere weil eine Verurteilung auch im Hinblick auf die verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten nachvollziehbar sei, weil der ist Boxer gewesen und habe insofern vorhersehen können, welche Folgen ein Schlag durch ihn haben kann. Also insofern, es geht ja dabei immer um die Frage, bei der Strafbarkeit immer um die Frage, ob das Ergebnis so eines Schlages vorhersehbar war für den Täter, also ob der wissen musste, dass wenn er jemandem ins Gesicht schlägt, dass das den Tod zur Folge haben kann. Und nach Auffassung des BGH war das der Fall.
Es geht ja auch in diesen Fällen gefährliche Körperverletzung immer über die um die Frage des Werkzeugs. Ist dann beim Boxer auch unter Umständen die geballte Faust ein Werkzeug?
Verweise auf unsere Folge 29, wo wir das mal ausführlich besprochen haben. Theoretisch kann das sein.
Aber hatten wir damals erwähnt, dass er Boxer ist?
Ich glaube ja.
Ah, okay, da kann ich mich
glaube gar nicht mehr erinnern. Aber tatsächlich bin ich auch nicht mehr sicher. Ich habe es nicht nochmal reingehört.
Also über die Strafhöhe lange gesprochen.
Ja, genau, weil die Strafhöhe, die war jetzt nicht unbedingt aus den bekannten durch Presse bekannten Umständen erklärbar. Sie fiel ja vergleichsweise gering aus und hat deswegen auch viel Kritik nach sich gezogen. Und wir haben versucht, es damals zu erläutern, anhand der Tatbestände, die da in Frage kommen, warum das jetzt zum Beispiel auch kein Totschlag ist oder warum das vielleicht jetzt auch kein Mord ist. Das haben wir damals erklärt. Und jetzt ging es im Prinzip im Hinblick auf die Revision vor dem BGH nur darum, also vor allem um die Frage, ob die Todesfolge für den Angreifer vorhersehbar war.
Ja. Okay, damit ist die Sache abgeschlossen.
Der Angeklagte ist da rechtskräftig verurteilt. Und ob alle Beteiligten damit jetzt glücklich sind, ob auch die Betroffenen oder die Hinterbliebenen auch überhaupt mit dem Urteil glücklich sind, das wissen wir natürlich nicht. Das mag auch sein, dass da beide Seiten nicht zufrieden sind. Das ist aber im Strafrecht ein ganz häufiges Ergebnis.
Ja.
Gut.
Dann machen wir mit dem Schwerpunktthema weiter. Der DFL-Investorendeal. Ja. Ich habe mal geschaut, wir hatten im Podcast noch gar nicht über dieses Thema gesprochen, obwohl im Mai die erste Abstimmung erfolgt ist. Am 24. Mai hat die DFL-Mitgliederversammlung mehrheitlich gegen diese Pläne gestimmt, worauf Herr Hellmann und Herr Watzke, die damals kommissarisch die Geschäftsführung der DFL inne hatten, nachdem Frau Hopfen ja nicht mehr im Amt war, sehr, sehr beleidigt waren auf der PK und sich entsprechend geäußert haben auch, dass die kleinen Vereine jetzt nicht mehr das Wort Solidarität in den Mund nehmen sollen und dass die Zentralvermarktung in Gefahr sei, etc. etc. Jetzt, nachdem sich die Gemüter dann ein bisschen beruhigt haben, gab es jetzt einen zweiten Anlauf. Und ich wollte erstmal die Unterschiede darstellen. Im ersten Modell damals war geplant, dass eben eine gemeinsame oder dass eine Tochtergesellschaft gegründet wird. An dieser Tochtergesellschaft soll ein Investor für eine bestimmte Zeitdauer eine kleine Beteiligung bekommen. Und für diese Beteiligung soll der Investor entsprechend, ich glaube, im Mai waren das knapp 2 Milliarden Euro, die da im Raum standen für diese Beteiligung. Und die Zeitdauer waren, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, 20 Jahre. Das war eine ordentliche Summe. Geplant war, dass die DFL ihre Digitalisierung ausbaut, insbesondere durch Aufbau einer Medienplattform, um sich auf diese Weise besser vermarkten zu können, vor allen Dingen, wenn es im internationalen Geschäft im Vergleich zur Premier League ist die Bundesliga ja sehr im Nachtreffen und da hatte man sich vorgestellt, dass man damit dann eben aufholen kann. Dann gab es noch zwei andere Töpfe. Einmal diesen sogenannten Infrastrukturtopf. Und da sollten die Vereine, die noch Bedarf da haben, eben zugreifen können für infrastrukturelle Maßnahmen in Stadien oder Stadienumfeld, NLZs, alles, was dazugehört. Und falls ein Club da keinen Bedarf mehr haben sollte, nehmen wir mal als Beispiel Bayern, die überall top aufgestellt sind mit Stadien, NLZ und so weiter, ist ja alles noch relativ frisch und neu. Die sollten dann dieses Geld eben zur freien Verfügung haben. Und der dritte Topf war zur Überbrückung dieser Beteiligung des Investors gedacht, nämlich vor allen Dingen für die Clubs, die dann in den nächsten 5 Jahren, in denen die Gelder fließen sollen, zur DFL-Mitgliedschaft aufsteigen, also die Drittliga-Aufsteiger, die dann dazukommen. Das waren die drei Töpfe im Mai.
Vielleicht nochmal kurz da einhakend. Also genau, das war der Stand vor einem halben Jahr. Und für diejenigen, die jetzt mit dem Thema vielleicht gar nicht so vertraut sind, da sozusagen nochmal der Hinweis. Also dieses Investorenmodell geht es in erster Linie darum, mit dem hinzugewonnenen Kapital die Vermarktungsfähigkeit der Bundesliga zu sichern oder vor allem zu stärken und damit dann mögliche Wettbewerbsvorsprünge, die vor allem im Ausland da sind, Stichwort Premier League, irgendwie aufzuholen, da Lücken zu schließen. Und es ging jetzt nicht darum, den Vereinen kurzfristig Kapital zukommen zu lassen, damit sie irgendwie wie Wildspieler kaufen können.
Genau.
Also auch, aber in erster Linie
und
nicht.
Und völlig richtig. Und das war eben in der breiten Öffentlichkeit, jetzt neben den organisierten Fanszenen, die sowieso einem Investoreneinstieg kritisch gegenüberstehen, war das der Hauptkritikpunkt, dass sozusagen der Markt geflutet wird mit Geld und die Vereine das dann wieder nutzen, um Spielertransfers abzuwickeln und es würde dann wieder in die Taschen der Spieler und der Berater fließen. Das war der Hauptkritikpunkt. Und jetzt sind wir eben ein halbes Jahr später.
Kurze Frage an dich nochmal. Hat dich das überrascht, dass schon ein halbes Jahr später das Thema erneut auf den Tisch kommt?
Absolut. Also die Geschwindigkeit jetzt hat mich total überrascht, dass es so schnell wieder zur Abstimmung kommt. Aber es zeigt mir, wie groß doch die Not zu sein scheint bei vielen Clubs, ja, die damit offenbar immer noch auf kurzfristige Einnahmezugewinne hoffen, ja.
Könnte vielleicht auch ein Grund gewesen sein, dass man sozusagen auf verbandspolitischer Ebene da in der Zwischenzeit auch vielleicht auf Stimmenfang gegangen ist, bei verschiedenen Clubs, also von Seiten der DFL-Führung, und sich jetzt jetzt eine große Wahrscheinlichkeit bestand, dass das Abstimmungsergebnis zum jetzigen Zeitpunkt besser ausgehen würde als damals, weil die Investoren, die waren ja offensichtlich nach wie vor interessiert. Also die musste man wahrscheinlich nicht groß überzeugen, da irgendwie nochmal anzuklopfen.
Also auf der einen Seite ist es seltsam, die Geschwindigkeit jetzt nach der klaren Pleite da im Mai, und zumal jetzt dieses neue Modell ja gar keine freien Ressourcen für die Clubs vorsieht. Aber ich meine, auf der anderen Seite wird es natürlich Zeit, dass die Investitionen getätigt werden für diese Projekte. Also grundsätzlich finde ich das gar nicht so schlecht, die Idee, da Investitionen voranzutreiben. Ich stelle nachher da, was mich ein bisschen stört an der Sache. Mhm. Auf jeden Fall, und du hast vollkommen recht, es gab Gespräche. Ich habe mir heute die PK, das hat auch noch gereicht zeitlich, die PK mit der Geschäftsführung angeschaut, mit Herrn Marc Lenz und Steffen Merkel, die neuen Geschäftsführer der DFL. Und die haben das auch klar gesagt, dass sie mit allen Clubs nochmal im November bilateral Gespräche geführt haben. Und da haben sie mitgenommen, dass wohl eine breite Zustimmung da sei für dieses Modell. Und dass es trotzdem aufgrund von Besonderheiten in einzelnen Clubs, Stichwort Idealverein und besondere Gremiensituationen, es sein kann, dass sie da keine Zustimmung von allen Clubs bekommen, aber die nötige Mehrheit von zwei Dritteln eben schon
realistisch ist.
Realistisch sei, genau. Und
jetzt hat man, erklär mal kurz, was jetzt quasi Gegenstand der Abstimmung war oder was jetzt
ja.
Inhalt des Investitionsmodells sein soll.
Genau, also es ist ein bisschen runtergedampft worden. Es ist die Rede von 800 Millionen bis zu einer Milliarde für eine circa 8%ige Beteiligung. Wie lang weiß ich gar nicht, ich glaube 12 Jahre.
Oder ich glaube auch 20 Jahre.
Wieder 20 Jahre. Und wenn man das runterrechnet, ich glaube, da kommst du gleich dazu, ist es halt im Vergleich zu dem ersten Modell im Mai ein deutlich verminderter Preis für die Clubs, der da gezahlt werden soll. Und ich glaube, du hast vorbereitet, wie die einzelnen Positionen auch verteilt werden oder vorgesehen sind für was.
Ja, es sieht schon deutlich anders aus als das Modell aus dem Mai. Also es ist viel viel differenzierter diesmal. Das was wir jedenfalls gelesen haben, ist wohl so, dass die ausgehend davon, dass da eine Milliarde fließt, sieht wohl die Verteilung wie folgt aus: ungefähr 160 Millionen sollen von dem Kapital in eigene Streaming-Angebote der DFL fließen. Also das heißt wohl, dass die DFL da plant, eine eigene Streaming-Plattform zu machen, vielleicht auch um konkurrenzfähiger zu sein gegenüber anderen Anbietern und da die Rechte einfach teurer verkaufen zu können, im Zweifel selbst wahrnehmen. Dann sollen ungefähr 180 Millionen in die Auslandsvermarktung der Bundesliga fließen. Da geht es wohl vor allem darum, international an strategischen Punkten da so DFL-Büros aufzumachen, um einfach die Werbung vor Ort dort in Gang zu bringen. Das muss wohl momentan mehr oder weniger ein komplettes Desaster sein, die Form der Auslandsvermarktung, und hängt offensichtlich nur an irgendwie ein paar Vereinen, Bayern, Dortmund, die da so ein bisschen Selbstwerbung machen, indem sie zwischen den Saisons immer zu irgendwelchen Turnieren fahren. Dann ein ganz wesentlicher Punkt des Pakets ist ein finanzielles Package für die Pirateriebekämpfung. Also offensichtlich ist es auch so, dass die Streaming- und die TV-Vermarktung darunter leidet, dass jedenfalls in Deutschland zu viel illegal geschaut wird. Also es gibt illegale Streaming-Plattformen, die kennt man oder die kennt man nicht, und darüber kann man dann tatsächlich Sky-Übertragungen illegal streamen, ohne irgendwas zu bezahlen. Und das ist natürlich für die Anbieter der Streaming-Plattformen extrem misslich und wirkt sich dann wiederum auf den auf den Preis bzw. den Erlös aus, den die DFL aus der Vermarktung generieren kann. Weil wenn ein Anbieter sagt, er kann nicht das generieren, was er eigentlich bei einer vernünftigen Pirateriebekämpfung generieren würde, dann zahlt er weniger, logisch. Mhm. Und da sollen ungefähr 130 Millionen reingesteckt werden. Dann gibt es ein Paket über 60 Millionen, die irgendwie in eine Form von virtueller Bandenwerbung fließen soll. Also das vielleicht kurz erklärt. Die LED-Banden, die in den Stadien stehen, die werfen ja überwiegend lokale Anbieter aus, also deutsche Anbieter als Werbende. Und im Ausland kann man mit denen aber nichts anfangen. Und die Werbenden haben dann erzielen auch keine Werbeeffekte im Ausland, weil sie dort möglicherweise gar keine Angebote haben. Und virtuelle Bandenwerbung bedeutet, dass man das Fernsehsignal so bearbeiten kann, dass auf den Banden, die dann in China oder im Mittleren Osten gesehen werden, dass da was anderes draufsteht. Und das Ganze läuft offenbar auch noch irgendwie unter dem mit der Maske, dass man für vor allem politisch anders geprägte Länder da dann irgendwie Besonderheiten vorsieht, was die ganz schöne Frage aufwirft, was denn da vielleicht irgendwie noch alles überschrieben oder geblurrt wird. Also ob das dann Bannwerbung sind oder vielleicht auch unliebsame Banner, die sich mit irgendwelchen politischen Systemen auf der Welt auseinandersetzen, wäre spannend. Ein weiterer Topf ist beträgt ungefähr 100 Millionen, mit dem die Auslandstrips der Bundesliga-Clubs subventioniert werden sollen. Also das, was Bayern und Dortmund schon eine ganze Weile machen. Offensichtlich will man da auch Anreize für andere Vereine setzen, um da einfach die Bandbreite der Auslands-Appearances von Bundesliga-Vereinen zu erhöhen. Und am Ende gibt es noch ein Kompensationspackage in Höhe von 300 Millionen, an die Vereine gehen für die nicht ausgeschütteten TV-Gelder. Das ist nämlich sozusagen der Betrag, um diese Lücke, die 8% Beteiligung der Investoren reißen, zu schließen. Mhm. Und dann gibt's noch eine 50 Millionen Euro hohe Rücklage für schlechte Zeiten. Mhm. Oder für,
weil es ja auch komisch ist, ne? Also für mich ist es eher so ein Puffer, falls einer der Maßnahmen doch teurer wird.
Möglicherweise, genau.
Ja. Und im Vergleich zu dem Modell Mai sieht man ganz eindeutig, dass es jetzt nur noch um die kommerzielle Zentralvermarktungsthemen der DFL geht.
Genau, ja.
Und im Prinzip klingt es ja alles ganz nett.
Das klingt im Prinzip ganz gut. Die Interessen Lage ist jetzt dann bei den Vereinen wahrscheinlich auf einmal eine andere, weil man muss sich jetzt natürlich nicht mehr darüber streiten, inwieweit die Gelder an die einzelnen Vereine oder nach welchem Schlüssel die ausgeschüttet werden, wenn sowieso der überwiegende Teil der Investorengelder in die Infrastruktur der Vermarktungsmaßnahmen fließt und nicht mehr an die Vereine ausgeschüttet wird.
Ja, und jetzt gab es ja trotzdem Kritik in den letzten Wochen. Oder wollen wir das Abstimmungsergebnis jetzt erstmal vorwegnehmen? Oder wie wollen wir es aufziehen?
Ja, sag doch kurz.
Also, wir wissen alle, dass die Zweidrittelmehrheit erforderlich ist, um diese Pläne dann tatsächlich, damit die Geschäftsführung der DFL ermächtigt ist, von der Mitgliederversammlung in die Verhandlungen zu gehen und unter diesen Rahmenbedingungen einen Deal dann auch abzuschließen. Und, oh Wunder, heute 24 Ja-Stimmen. Also die Zweidrittelmehrheit. Punktlandung, ja. 10 Nein-Stimmen gab es, 2 Enthaltungen. Und das Kuriose daran ist, dass vorher ausdrücklich eine geheime Abstimmung beantragt wurde. Man weiß nicht von wem. Und es auch keine elektronische Abstimmung gab, wie sonst vorgesehen, sondern es wurde auch beantragt, eine analoge Abstimmung zu machen mit Urne und Zettel.
Okay, was das für Auswirkungen hat, darauf kommen wir später noch zurück.
Ja.
das ist sozusagen die Ausgangsbasis. Jetzt vielleicht noch eine kurze Ergänzung dazu, auch für diejenigen, die in dem Thema nicht so ganz drinstecken. Warum diese komische Abstimmung überhaupt? Warum hat nicht die DFL einfach die Verhandlungen aufgenommen? Man muss sich das ungefähr vorstellen, wie im Prinzip, wie es in jedem Unternehmen ist. Da gibt es eine Geschäftsführung. Die Geschäftsführung möchte eine ganz wichtige strategische Entscheidung herbeiführen. Und wenn man die jetzt machen ließe und die fangen damit Verhandlungen an und dann sind sie sogar erfolgreich und am Ende muss es eine Entscheidung darüber geben, ob das überhaupt gemacht wird oder nicht, dann könnte im Prinzip die letzte Entscheidung die ganzen Verhandlungserfolge oder den ganzen Verhandlungsweg torpedieren. So holt man sich von der Geschäftsführung aus erstmal die Absolution, überhaupt Verhandlungen aufzunehmen, um dann freie Hand zu haben, was zu entscheiden. Ne? Also das ist sozusagen
und also
eine Frage der Prozessökonomie.
Wir können gerne den Link auf die DFL-EV-Satzung auch nochmal in die Shownotes stellen. Und da ergibt sich das ganz schön, für welche Entscheidung welche Mehrheitserfordernisse notwendig sind. Mhm. Ja, und im Vorfeld jetzt zurück zur generellen Kritik an der DFL, dass sie diesen Investoren-Deal doch nochmal aufs Tableau, auf die Agenda gerufen hat nach dem negativen Abstimmungsergebnis im Mai, hat zum Beispiel Union sich gerade gestern geäußert, dass es ja trotzdem, also dass es keine öffentliche Diskussion darüber gegeben habe, wie die Mittel oder die Investorengelder, wie es überhaupt verwendet werden soll und wie die Aufteilung der Investorengelder erfolgen soll. Jetzt haben wir heute übrigens Quelle, Sportschau, Khaled Nahar und Markus Bark, vielen Dank dafür. Also was die beiden an Informationen bereitgestellt haben in den letzten Tagen zu dem Thema, ist aller Ehren wert. Das ist ganz toll, weil die Geschäftsführer der DFL sprachen immer von, ja, es war ein transparentes Verhandeln im Vorfeld und die roten Linien wurden eingezogen und werden auch eingehalten. Also es war ein geflügeltes Wort heute, diese roten Linien. Aber ich finde, Union hat da einen Punkt, weil ich habe in den letzten Wochen nicht gelesen, was ich jetzt seit heute erst weiß und was du gerade vorgetragen hast, wie die Gelder im Einzelnen verwendet werden sollen, beziehungsweise welche Töpfe es gibt. Und da würde ich mir schon wünschen, dass man dann die Transparenz auch wirklich mal lebt, also dass die Öffentlichkeit im Vorfeld informiert wird, was geplant ist. Mhm. Oder zumindest die Vereine und dass die Vereine dann kommunizieren an ihre Mitglieder.
Also vielleicht kurz dazu, da gab es ja im Vorfeld auch, also sowohl im Mai schon, aber als auch jetzt wieder ganz unterschiedliche Argumente von Seiten der Gegner an diesem Investorenmodell, auch ganz unterschiedliche Motivationen offensichtlich, die dahinter stehen, also geäußerte Motivationen, vielleicht gibt es aber auch Motivationen, die nicht geäußert wurden. In dem Zusammenhang der Hinweis, gerade Union hat interessanterweise im Mai dem Vorschlag des Investorenmodells zugestimmt und ist jetzt dagegen. Das wirft natürlich Fragen auf, warum und ob das jetzt alles so nachvollziehbar in der Pressemitteilung begründet war oder nicht. Darüber kann man sich freilich streiten. Was ich jedenfalls ausschnittsweise gefunden habe an Argumenten dagegen, ist zum einen, ich glaube vom SC Freiburg kam das vor allem, dass ja eigentlich die Eigenkapitaldecke der Vereine ausreichend sei, um diese Investitionen aus eigenen Mitteln zu tätigen. Dazu vielleicht eine Anmerkung, also wenn die Zahlen stimmen, die da auszugsweise über die Kapitaldecke der Bundesliga-Vereine veröffentlicht wurden, also in der Frankfurter Rundschau gab es zum Beispiel einen Artikel, danach hat Freiburg momentan eine Eigenkapitaldecke von 100 Millionen Euro, also ein sattes Polster sich erwirtschaftet. Durchaus auch nachvollziehbar, wenn man sich so anguckt, wie die ihren sportlichen Betrieb in den letzten Jahren erfolgreich gestaltet haben. Dann ist es natürlich aus Freiburger Sicht ein leichtes, diesen Standpunkt einzunehmen. Es gibt aber auch eben Vereine in der Bundesliga, die haben eine sehr dünne Eigenkapitaldecke. Union Berlin gehört, glaube ich, unter anderem dazu.
Mittlerweile, also durch diese sportlichen Erfolge jetzt in der letzten Saison, Qualifikation Champions League, es ist jetzt tatsächlich auch, jetzt sind wir also positives Eigenkapital zum ersten Mal seit
genau.
12 Jahren.
Aber ich glaube einstellig erstmal. Ja, ne? Also ist weit entfernt von dem, was Freiburg da hat. Natürlich kann man sich vorstellen, dass es bei Bayern und bei Borussia Dortmund und bei RB Leipzig und Hoffenheim auch noch alles ganz anders, viel positiver ausschaut. Wolfsburg sicherlich auch. Aber es gibt Vereine, die müssen halt knapsen. Darmstadt, Werder Bremen ist, glaube ich, auch nicht, hat eine niedrige einstellige Eigenkapitaldecke. Also das heißt...
Schalke,
ja, hat sogar negativ. Also insofern ist irgendwie so ein bisschen unverständlich, wie Köln. Freiburg sich das vorgestellt hat. Aber natürlich argumentieren da viele Vereine durch ihre eigene Brille.
Genau, und so sollte es ja eigentlich sein. Also wenn die Vereine, wenn die Clubs vernünftig haushalten würden, könnte man sich ja auch vorstellen, dass es jetzt eine neue TV-Rechte-Ausschreibung gibt. Ja, das heißt TV-Rechte, also Medienrechte-Ausschreibung gibt. Und dann die Clubs sich darauf verständigen, dass ein Teil dieser Einnahmen aus diesem Rechteverkauf dann diese Pläne verwirklichen. Das ist eine Möglichkeit der sogenannten Binnenfinanzierung, die immer auch wieder ins Spiel gebracht wird. Die andere wäre die Binnenfinanzierung über eine Kreditaufnahme, was ich glaube keiner so richtig möchte eigentlich. Ich glaube, Köln waren die einzigen, die sich da positioniert haben, weil das wäre sozusagen, da würde man für andere Clubs indirekt auch mithaften, also eine Art, wie sagt man da, so eine Art Fonds, wie damals bei Griechenland auch in der Diskussion war. Und das will eigentlich, also das, da kann ich verstehen, wenn man das als Vereinsverantwortlicher nicht möchte. Mhm. Aber dennoch, wo liegt das Problem bei dieser Binnenfinanzierung mit aus zukünftigen Einnahmen? Viele Clubs haben eben genau diese Einnahmen schon an Banken verpfändet. Und deswegen funktioniert das vermutlich nicht. Wenn man sich alle 36 Clubs anschaut, wird man da keine Mehrheit gewinnen können, was ich auch verstehe.
Und was man natürlich auch verstehen kann, ist, dass vielleicht ein Verein, der sagen wir mal, im unteren Drittel der Tabelle der zweiten Liga ist, also gutes Beispiel auch Schalke, die natürlich irgendwie gucken müssen, dass sie sportlich nicht in die Bedeutungslosigkeit abdriften, dass denen vielleicht wichtiger ist, das Kapital jetzt einfach in die sportliche Entwicklung zu stecken, kurzfristig, um da einfach wieder sportlich wettbewerbsfähig zu sein und den Anschluss an die Bundesliga nicht zu verlieren.
Dass sich jeder selbst am nächsten.
Ja, durchaus auch nachvollziehbar. Ja. Deswegen ist es ja so eine schwierige Diskussion. Ja.
Und ich habe hier nochmal ein Zitat aus der Mitteilung von Union. Ich lese es einfach mal vor. Als großes Problem dabei sieht man Kleingeistigkeit und gegenseitiger Neid. Weil andere vermeintlich zu Unrecht mehr bekommen als mein Verein, stimme ich lieber ganz dagegen. Mit diesem Verhalten nehmen wir in Kauf, dass alle verlieren, wir uns selbst in unseren eigenen Weg schwächen, Unterschiede vertieft werden, statt sie abzubauen. Dabei hätten gerade kleinere und mittelgroße Vereine einen Bedarf an zentralen Investitionsmitteln und sollten diesen Weg unterstützen. Und da kann man schon zwischen den Zeilen rauslesen, warum Union im Mai zugestimmt hatte, weil es da noch diesen Topf für Infrastrukturmaßnahmen gab. Und das hätte Union natürlich gut brauchen können, Stichwort Stadionausbau. Und jetzt ist man halt bei diesem neuen Modell weggegangen von diesem Topf. Und da hat es schon was für sich, dass man dann sagt, Moment mal, also es war ursprünglich anders geplant, wir haben dagegen gestimmt, jetzt nur 6 Monate später stimmt ihr jetzt wieder ab unter völlig anderen Ausgangsvoraussetzungen. Lasst uns noch mal alle zusammensetzen und lasst uns noch mal überlegen, wie wir das alle richtig auf die Strecke bringen. Finde ich fair, hat wohl nicht gefruchtet. Ich weiß auch immer noch nicht, wie Union heute abgestimmt hat. Also ich finde dieses ganze Abstimmungsprozedere schwach. Wenn man immer auf 50+1 hinweist und die soziale Verankerung in der Gesellschaft, die der Fußball hat, und sich dann im kleinen Kreis trifft und geheim abstimmt, das verstehe ich einfach nicht. Also und wenn man die ganze Zeit von Transparenz und roten Linien spricht, dann muss man sich doch auch hinstellen und dann Farbe bekennen, wer ja und wer nein gestimmt hat. Also das ist das Mindeste, was man hier verlangen kann. Und jetzt nochmal zurück zum Thema Hannover 96, nämlich Hannover 96, wie wir alle wissen, hat schon in den letzten Monaten Probleme mit der DFL, mit Einhaltung von 50+1, weil die Vereinsseite immer darauf hinweist, ja, wir geben Herrn Kind, der die Finanzseite vertritt, die Weisung und er hält sich nicht daran. Da gab's auch, haben wir auch besprochen, ich glaube genau vor einem Jahr hatten wir da die Folge dazu. Und jetzt ist es mal wieder soweit. Der Verein sagt, wir sind uns alle einig, wir wollen diesen Investorendeal nicht. Bitte, lieber Geschäftsführer, du gehst da in die Sitzung und stimmst für unseren Verein, so wie wir das wollen, für Nein. Und dann gibt's den Beschluss geheime Abstimmung. Ist übrigens in der Satzung nicht vorgesehen, es sind nur geheime Wahlen vorgesehen. Die Geschäftsordnung des DFL e.V. habe ich nicht gefunden im Internet. Also da weiß man überhaupt nicht, ob so eine geheime Abstimmung überhaupt irgendwo geregelt ist und ob es darüber auch eigentlich eine Diskussion gab oder ob das den 36 Clubs eigentlich mehr oder weniger recht ist, dass es dann im stillen Kämmerlein abläuft. Auf jeden Fall ist immer noch nicht klar, wie Herr Kind abgestimmt hat. Sollte man, also er wurde auch angesprochen im Nachgang von der Presse darauf. Haben Sie mit Ja oder Nein gestimmt? Er hat gesagt, es handelt sich um eine geheime Abstimmung. Er muss da nichts zu sagen. Wenn man davon ausgeht, dass Herr Kind als Investor, der Investorenmodelle eigentlich gutheißt, wenn er das befürwortet hat, entgegen der Vereinsweisung, dann hat man hier keinen wirksamen Beschluss aus meiner Sicht, weil es dann ein Verstoß wieder gegen 50+1 wäre.
Okay, kurze Nachfrage dazu. Kann es der DFL nicht egal sein, wie Herr Kind gestimmt hat?
Ja, das ist auch so ein bisschen, was ich aus der PK mitgenommen habe. Da wurde nämlich die Frage auch gestellt von Markus Bark. Und da hieß es nur ganz lapidar, Herr Kind hätte eben die Vertretungsbefugnis und darf als Geschäftsführer, zählt seine Stimme. Und daran sehen wir uns gebunden.
Das ist ja so ein bisschen Außenverhältnis, Innenverhältnis, richtig, wie wir Juristen immer sagen. Im Außenverhältnis, richtig, könnte ja die Stimmabgabe wirksam sein, auch wenn er sich im Innenverhältnis über Weisungen des Vereins hinweggesetzt hat, dann ist das am Ende eine Frage von Sanktionen oder einem Haftungsregime aus seiner Geschäftsführertätigkeit.
Korrekt. Das ist auf jeden Fall so, wenn man im Geschäftsverkehr unterwegs ist und der Dritte nicht weiß, dass man diese Beschränkung im Innenverhältnis hat. Mhm. Und das ist auch sozusagen der Sinn und Zweck dahinter, weil es im geschäftlichen Verkehr meistens eben nicht klar ist, was im Innenverhältnis, was es da für Beschränkungen gibt möglicherweise. Mhm. Aber hier war seit gestern bekannt, wie der Hannover 96, wie der Verein, in diese Abstimmung reingehen möchte. Und es war auch der DFL bekannt. Und dann finde ich schon ziemlich dreist zu sagen, es ist uns egal, ob Herr Kind das jetzt durfte oder nicht im Innenverhältnis. Das kann man eigentlich nicht mehr nachmachen, weil eigentlich hat der Verein im Vorfeld schon seine Stimme abgegeben. Nein.
Okay, gut, das möglicherweise kommt es ja dann auch auf die tatsächliche Stimmabgabe bei der Mitgliederversammlung an. Frage aber, wie kriegt man es denn überhaupt noch raus, ob Herr Kind seine Stimme pro oder contra abgegeben hat?
Also der Verein kann natürlich, hat ein Auskunftsrecht gegenüber Herrn Kind, aber de facto würde ich sagen, ist es schwierig nachzuweisen, wenn er da Ja oder Nein sagt. Ob was jetzt stimmt, wird man nicht nachweisen können, es sei denn, diejenigen, die mit Nein gestimmt haben und sich enthalten haben, die würden sich alle zusammentun und sich outen und dann könnte man abzählen.
Okay, Nicht so wirklich realistisch, oder?
Wird sich zeigen. Also ich war erstaunt, wie ruhig die PK doch heute ablief. Ich glaube, von der DFL-Seite waren eben alle zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe auch, also ich bin ja dann direkt hierher gefahren. Ich habe keinen Vertreter von Clubs noch gehört. Mhm. Ich weiß nur, dass es bei Düsseldorf ja ähnlich war. Da war die Geschäftsführung eigentlich pro Vorschlag DFL und der Verein hat dann gesagt, wir empfehlen, dass ihr mit Nein stimmt. Und auf Nachfrage hat dann Düsseldorf auch zu verstehen gegeben, dass sie tatsächlich mit Nein gestimmt hätten. Okay. Also da war es sozusagen in Übereinstimmung mit den Gremien des Vereins. Mhm. Ja. Und ansonsten Clubvertreter habe ich bisher gar nicht gehört. Also ich bin gespannt, ob das noch so eine Nachwirkung haben wird. Also was ich wollte vielleicht noch zwei Punkte sagen, die mich persönlich an dem ganzen Prozedere gestört haben wieder. Also zum einen dieser Punkt internationale Wettbewerbsfähigkeit, die gestärkt werden müsse mit diesem Investorendeal. Und das stand auch damals in dem Ergebnispapier Zukunft Profifußball, dieser Taskforce. Aber diesen Begriff findet man in keinen Statuten, nirgends, ja. Und insofern, also so ein Verband oder ein Verein muss sich ja immer an den Gesellschaftszweck halten. Und der ist nicht internationale Wettbewerbsfähigkeit. Da steht soziale Verantwortung, Fair Play, sportliche Ziele verfolgen. Aber das Wort internationale Wettbewerbsfähigkeit fehlt da einfach, ja.
Und ein kurzer Einschub dazu, ein Argument, ein Kontraargument des Bundesligisten 1. FC Köln war ja unter anderem, das passt so ein bisschen dazu, dass das Investorenmodell kulturell nicht zum deutschen Fußball und seiner Verankerung in der Gesellschaft passe, ja. Ob die dabei jetzt auf die Satzung geschaut haben, weiß ich jetzt nicht, aber das geht so ein bisschen in die Richtung.
Und ich denke auch, dass das, das ist, was andere Vereine auch fordern, nämlich, dass die DFL, beziehungsweise also die 36 Clubs, so erstmal identifizieren, was eigentlich die Stärke der Bundesliga und des Produkts ist, um dann die nächsten Schritte einzuleiten. Weil wir haben ja auch davon gesprochen, Premier League Vorsprung aufholen, das wird nicht möglich sein mehr, die sind weg. Die haben wir auch schon häufiger mal erwähnt.
Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu, wenn wir da mal kurz mit ein paar Zahlen operieren.
Die sind weg. Und insofern ist es, finde ich, erstmal, das wäre meines Erachtens der erste Schritt. Erstmal, was wollen wir für ein Produkt haben? Und das andere, was mich gestört hat, ist das völlige Fehlen einer Erklärung, wie man eigentlich jetzt plant, dieses Know-how zu holen und zu nutzen. Also mir kann ja keiner erklären, dass der Private Equity Partner, der strategische Partner, dieses Know-how selbst hat. Wie will man denn überhaupt vorgehen? Und da würde ich mir doch auch erhoffen, dass man, okay, es ist jetzt ganz am Anfang, aber dass man wenigstens so eine Idee davon bekommt, wie es passieren soll.
Okay, da habe ich ein bisschen andere Informationen, die aber auch wirklich sehr vage ist. Offenbar erhofft man sich jedenfalls von dem einen oder anderen Private Equity Partner durchaus diese Expertise. Also jedenfalls habe ich gelesen, dass es wohl welche gibt, die da auch schon in anderen Ligen oder vielleicht in anderen Sportarten. Bei anderen Ligen kommen ja schon wieder interessante Fragen im Hinblick auf die Wettbewerbsausgewogenheit hinzu. Also wenn die da sozusagen mehrere Ligen als Investoren begleiten. Aber es gibt offensichtlich strategische Partner, von denen man sich tatsächlich dieses Know-how erhofft.
Okay, also ich weiß, dass es da unter diesen vier Kandidaten auch welche gibt, die, glaube ich, in Spanien eingestiegen sind und weiß ich nicht,
Frankreich.
Auch. Aber dass die jetzt selbst das Know-how mitbringen würden, das habe ich noch nicht gehört.
Aber vielleicht auch nicht das Know-how, sondern die Connections.
Ja, okay. Okay.
Trotzdem fragt man sich doch so ein bisschen, also die DFL, ein professionell geführter Laden, seit vielen, vielen Jahren, warum ist das Know-how da nicht da? Oder warum hat man da nicht die Verbindung?
Ja, es kann ja sein, dass sie nur das Geld brauchen und es selbst dann machen wollen. Aber auch das hat man nicht gehört. Mhm. Und was mich wirklich auch noch, also ich schätze die Leute ja vom Schwobis total. Also mit denen habe ich ja auch schon einiges zusammen gemacht und bin ja da auch immer auf dem Kongress. Oder wir. Aber dann kommt Herr Klevenhagen und macht so ein Statement pro Investorendeal und verunglimpft die organisierten Fanszenen, ja? Also hat sozusagen die organisierten Fanszenen seien Schuld daran, dass die Abstimmung möglicherweise wieder in die Hose geht. Mhm. Und da frage ich mich, also die Vereinsvertreter sind doch keine Strohmänner für die organisierten Fanszenen, sondern Natürlich hat die organisierte Fanszene ihre jeweilige Meinung zu irgendeinem Punkt und die bringt sie auch deutlich zum Ausdruck. Aber ich habe noch nicht feststellen können, dass die Vereinsvertreter sich dadurch in ihren Entscheidungen in der DFL, im DFL-Gremien beeinflussen lassen. Mhm. Also das war mir schon ein bisschen zu einfach.
Das mag sein, ja. Das Problem ist vielleicht auch die Herstellung der Transparenz dieser Idee des Investorenmodells für, also das hier sozusagen jedem Fan transparent zu machen, was der Vorteil ist. Und es wird am Ende immer noch gute Gegenargumente geben. Vielleicht nochmal zu deinen Zweifeln an dem Produkt an sich oder an der Definition des Produkts internationale Wettbewerbsfähigkeit. Das ist ja, glaube ich, einer der wesentlichen Treiber, dass die 36 Vereine da so gespalten sind, weil man kann sich ja ungefähr vorstellen, dass ein Verein aus der zweiten Hälfte Tabellenregion zweite Bundesliga, dass dem das erstmal ziemlich wurscht ist, ob die in der ersten Bundesliga die Vereine irgendwie international wettbewerbsfähig bleiben, weil so ein Club auf Jahre hinaus mit dem internationalen Wettbewerb sowieso nichts zu tun hat, sondern gucken muss, dass er in der zweiten Liga überlebt. Ja. Insofern ist die Interessenlage da schon ganz, ganz anders als jetzt bei vielen Mannschaften in der ersten Bundesliga. Dann in der ersten Bundesliga ist es vielleicht auch so, dass es da Vereine gibt, die auch auf Jahre hinaus, bei denen es eher unwahrscheinlich ist, dass sie im internationalen Wettbewerb eine große Rolle spielen. Anders als Vereine wie Bayern, Dortmund, Leverkusen, die immer mit dabei sind und dann natürlich ein starkes Interesse daran haben. Aber was ich finde, was man auch berücksichtigen muss, ist, wenn die Bundesliga sozusagen nicht im eigenen Saft köcheln möchte und mit sich im Reinen ist, weil die Stadienatmosphäre toll ist und die Fans eine Riesenstimmung haben, die Stadien voll sind, sondern weil die auch qualitativ den Fußball bieten wollen, der sozusagen State of the Art ist, dann brauchst du natürlich Spieler von internationalem Format. Und diese Spieler kriegst du nicht, wenn du international nicht wettbewerbsfähig bist.
Ja, aber genau da muss mal ein Kompromiss her oder eine Lösung. Weil solange es in Deutschland 50+1 gibt, können wir sowieso da nicht mehr rankommen.
Ja, scheinbar geht's schon noch. Also, weil es immer noch ein paar Vereine gibt, die diesen Kraftakt stemmen können.
Oder einfach bessere Arbeit leisten als Premier League Clubs, die zugeschüttet werden mit Kohle. Weil mit Kohle kann man auch keinen Teamgeist ersetzen und keine vernünftige Mannschaft aufs Feld schicken. Also ich glaube schon, dass es auch noch mit weniger Kohle möglich ist, wettbewerbsfähig zu sein. Und das ist genau mein Take hier, dass ich sage, die Wettbewerbsfähigkeit auf europäischer Ebene ist ein Reflex davon für ein gutes Produkt und für eine gute Arbeit. Aber nicht das Primärziel.
Mhm. Trotzdem sage ich noch mal, ein Spieler wie Xavi Simons, den kriegst du nicht in die Bundesliga, wenn du dem nicht garantieren kannst, dass du einerseits Champions League Teilnehmer bist. Gut, das geht ja momentan irgendwie noch, weil die 4 Startplätze garantiert sind. Aber die müssen natürlich auch die Aussicht haben, dass sie da bei einem Club sind, der in der Lage ist, die Vorrunde zu überstehen.
Nee, ich glaube nicht mal, dass es darum geht, um die Vorrunde zu überstehen, sondern in diesen Gehältern mitbieten kann noch. Das ist erstmal das Wichtigste. Und da sind wir wieder beim Thema Salary Caps. Ich bin sicher, dass das Thema Salary Caps auch nochmal auf den Tisch kommt. Und spätestens dann, wenn jetzt am 21. Dezember das Urteil im Super League-Verfahren fällt, wissen wir mehr, wie es auf europäischer Ebene im Fußball weitergehen kann mit der Regulierung. Und es hängt halt nun mal alles miteinander zusammen. Es ist alles miteinander verbunden.
Okay. Bevor wir abschweifen, ein kurzer Blick nochmal auf die Zahlen. Frage an dich, Holger. So aus dem Gefühl heraus, fandst du das Angebot, was jetzt auf dem Tisch liegt, also ich sage mal ungefähr 1 Milliarde für eine 8%ige Beteiligung, gerechnet auf 20 Jahre? Ich hoffe jetzt, das stimmt, weil mit deinen 12 Jahren vorhin hast du mich gerade ein bisschen stutzig gemacht. Ja. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es immer noch diese 20 Jahre sind. Ich meine, dass ich das gelesen habe. Was sagst du dazu? Wirst du sagen, boah, ja, das hört sich nach einem guten Deal an? Oder?
Ja, also zuerst muss man nochmal klarstellen, dass es kein Anteilsverkauf ist, wie, glaube ich, in Frankreich es passiert ist. Wo die Anteile tatsächlich auf Nimmerwiedersehen weg sind, ja, Es ist ja tatsächlich nur so ein Lizenzmodell. Und da kann man, dann ist es wirklich sozusagen eine Verhandlungssache. Ich habe mich nur gewundert, dass der Preis seit Mai dann so gesunken ist. Aber das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass eben die Clubs, die DFL, da diese rote Linie nochmal eingezogen haben, Spielplan, Hoheit für sich reklamieren, was absolut richtig ist. Und da muss man dann halt eben wahrscheinlich so ein bisschen einen Discount in Kauf nehmen. Aber ich habe keine Einschätzung jetzt.
Ja, es hängt auch sicherlich an den Marktgegebenheiten. Ne?
Ja.
Die Zinsen sind gestiegen. Also du kannst ja nur teurer am Markt Geld beschaffen. Wir haben eine Inflation. Deswegen glaube ich, hat man da jetzt einfach einen schlechteren Deal auf dem Tisch. Ich fand's irgendwie hört es sich für mich wenig an. Eine Milliarde, das ist ja, glaube ich, nicht mal eine Milliarde, die da kolportiert wird, sondern eher so 900 Millionen Euro für eine 8%ige Beteiligung an den Vermarktungserlösen. Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Das ist also keine gesellschaftsrechtliche Beteiligung, sondern es ist einfach nur eine Erlösbeteiligung auf 20 Jahre gerechnet. Nach 20 Jahren ist dann Schluss. Dann fallen die 8% wieder zurück in den Schoß der DFL. Das hörte sich für mich erstmal wenig an und dann las ich, dass sich die Investoren eine um 16 oder 17%ige Rendite versprechen. Was ja, sagen wir mal, also für uns als Privatanleger 16, 17% Rendite ist absurd. Also das kann man eigentlich nur mit Hochrisikogeschäften schaffen und insofern ist es aber vielleicht auch so ein bisschen so ein Hochrisikogeschäft, was die Investoren da.
Das ist eine Wette.
Was die Investoren da machen, ja, weil sie wetten nämlich darauf, dass die DFL das Kapital, was sie dort bekommt, so klug einsetzen, dass sie es schaffen, innerhalb von 20 Jahren die Vermarktungserlöse der DFL enorm zu steigern. Und ich habe jetzt mal wirklich sehr, sehr high level und bitte niemand möge mich ans Kreuz nageln, wenn ich da irgendwie jetzt falsch gerechnet habe. Aber ich habe mal versucht nachzuvollziehen, was das eigentlich bedeutet, wie sich im Prinzip die Erlöse aus der Vermarktung steigern müssen, damit ein Investor da auf 16-17% Rendite kommt.
Sehr cool.
Und das fand ich ganz spannend. Also momentan betragen die Vermarktungserlöse aus der Vermarktung der TV- und Streaming-Rechte, sowohl Bundesliga als auch Champions League, ungefähr 1,3 Milliarden pro Jahr. Und wenn wir davon ausgehen, dass das über 20 Jahre nicht linear ist, also die kriegen ja nicht jedes Jahr dann 1,3 Milliarden, sondern in 10 Jahren dann hoffentlich mal mehr, habe ich mal überschlagen, dass da ungefähr, also um diese Rendite von 16-17% zu kommen, dass da eine 7%ige Steigerung pro Jahr bei den Erlösen da sein muss. Und das würde dann dazu führen, dass am Ende nach 20 Jahren ungefähr 55 Milliarden Euro erlöst werden müssen, also in Summe.
Ja.
Im Jahr 2044, also nach 20 Jahren, müsste dann statt 1,3 Milliarden, müssten dann ungefähr 5 Milliarden erlöst werden.
Okay, wow.
Es ist vielleicht gar nicht so unrealistisch.
Naja, aber also die Premier League ist jetzt gerade, also wir sind bei 1,3, die Premier League ist jetzt neu bei 4 im Jahr.
Ja, da wäre man dann bei dem Modell, was ich da errechnet habe, im Jahr 2038 ungefähr.
Boah. Schreib dir das mal irgendwo auf.
Ja, ich hab mir eine Excel-Tabelle gemacht, die ich.
Nee, aber auch, dass das 2038 irgendwo aufpoppt. Hier.
Ja. Aber wie gesagt, ich finde es schon sportlich, das hinzukriegen. Eine 7%ige Steigerung pro Jahr. Das heißt also auf die nächste Ausschreibung gerechnet, die ja immer für 4 Jahre läuft, Ausschreibung der Medienrechte, müsste dann im Durchschnitt von 2025 bis 2028 1,5 Milliarden erlöst werden. Das ist ja vielleicht durchaus noch denkbar. Dann sind es danach 1,9, also fast 2 Milliarden ja. für die nächste Ausschreibung und dann geht's so weiter, 2,6, ja. 3,4.
Also der Geschäftsführer Steffen Merkel, der für Finanzen zuständig ist, war auch heute auf der PK ganz zuversichtlich, hat auch davon gesprochen, dass man nicht so schwarz malen sollte jetzt im Hinblick auf die neue Ausschreibung und auf die neue Rechteperiode. Aber 80-prozentige Steigerung wie 2012, 2013 sei wohl nicht mehr möglich.
Ja, genau. Genau, das ist auch ganz interessant. Das habe ich nämlich auch nachgeschaut. Von 2005 bis 2020 gab es eine Steigerung um fast 300% der Medienerlöse. Ich glaube nicht, dass man das nochmal hinkriegt.
Never ever.
In so einem Zeitrahmen.
Das ist gesättigt jetzt. Also ich meine, wie sich der Fußball entwickelt hat und wie dominant der Fußball ist, ist brutal. Und ich meine, also super, super interessant. Gerade jetzt, wenn man sich überlegt, wie es weitergehen könnte mit Super League, mit verschiedenen anderen Ligenformaten, eventuell sogar mit, wenn man weiterdenkt, Zusammenschlüsse von nationalen Ligen auf in Europa, kann man ja auch dran denken. Parallel zur Super League andere UEFA-Wettbewerbe, geht es dann überhaupt noch in welcher Form? Ja. Da ist so viel in Bewegung und es ist so viel Risiko und Volatilität drin. Also wird spannend. Vor allen Dingen nächstes Jahr wird's spannend mit diesen ganzen EuGH-Entscheidungen auch.
Und es wird vor allem wird's auch die DFL unter Druck setzen, möglicherweise neuen Turniermodellen zuzustimmen, denen sie unter normalen Bedingungen nicht zustimmen würden, aber mit Blick darauf, dass sie dort die Einkünfte, die Einnahmen aus der Medienvermarktung steigern müssen, dann vielleicht doch.
Ja, ein guter Punkt, weil dann wieder die Diskussion kommt, hat die DFL, haben die 36 Clubs das jetzt entschieden, aufgrund des Drucks Private Equity Fonds, der nicht zufrieden ist mit der Entwicklung, oder haben sie es autonom entschieden?
Genau.
Das wird dann auf jeden Fall die nächste Diskussion.
Genau, also was ich so im Kopf habe, sind dann eben Spiele, die in im Mittleren Osten stattfinden, ne? Das Pokalfinale dann mal oder das Eröffnungsspiel der Bundesliga oder sowas.
Namensrechte an der Bundesliga.
Genau, aber du hast es schon gut, dass du es gerade nochmal erwähnt hast, die roten Linien, das geisterte ja jetzt ab und zu in diesem Podcast mal rum. Vielleicht kann man das kurz erklären, was nämlich die roten Linien sind und die Frage, ob das überhaupt, also ob das ein reines Lippenbekenntnis ist oder.
Also es ich weiß nicht, wie oft dieser Begriff heute fiel in der PK. Also die beiden haben das super gut gemacht, wirklich sehr souverän, aber auf die Fragen haben sie dann halt immer wieder das Gleiche gesagt und da waren halt eben diese roten Linien. Und da Hoheit über Spielplanung und Anstoßzeiten, keine Verschuldung, 50 plus 1 bleibt, Entscheidungshoheit liegt bei den Clubs und die Regularien sind auch immer völlig autark in Händen der DFL-Clubs.
Also mit anderen Worten sagt man dem Investor, verspricht man dem Investor, also ihr könnt investieren und ihr kriegt auch eure 8%, aber mitreden dürft ihr nicht.
Mitreden im sportlichen Bereich nicht oder alles, was zum sportlichen Bereich dazu gezählt wird.
Hört sich gut an, aber
ja, die Macht des Faktischen ist anders. Oder die Macht des Geldes ist dann anders. Naja, also ich hoffe, wir konnten so ein bisschen eine Ausgeglichenheit zwischen den Argumenten dafür und dagegen hier vorstellen, weil ich finde halt, dass es zu kurz kommt, sowohl, ich meine, die Kurven haben keine andere Möglichkeit, als mit irgendwelchen Flyern oder mit Bannern auf sich aufmerksam zu machen. Aber wir haben hier die Möglichkeit, Argumente pro, contra zu finden und uns darüber zu unterhalten. Ich finde, so Formate müsste es viel, viel mehr geben, beziehungsweise es müsste so Formate geben, wo dann auch tatsächlich die Verantwortlichen dabei sind. Ich glaube, Hellmann und Watzke haben das teilweise versucht, aber sind dann natürlich auch komplett in ihrer Welt und sind dann aus meiner Sicht schon vorgeprägt und nicht mehr so offen wie wir hier.
Ja, nachvollziehbar.
Ja. Ja.
Ja, super. Also wir werden das Thema weiter beobachten. Da wird es ja möglicherweise auch noch Entwicklungen geben, vielleicht auch in Hannover.
Ja, vor allem ist die Frage, ob der Beschluss tatsächlich so stehen bleibt.
Das wird mal interessant sein, wie es da weitergeht. Und vielleicht kriegen wir es auch mal hin, irgendeinen Gast noch mal im Podcast zu haben, der da noch ein bisschen tiefer drin steckt und uns noch etwas erleuchten kann und uns sagen kann, ob wir mit unseren Anmerkungen hier überhaupt richtig lagen und unseren Vorstellungen.
Ja, würde mich freuen.
Ja.
Heute ist es schon wieder soweit.
Weihnachtsfeier.
Liebling Bosmann, Weihnachtsfeier.
Ja.
Mir kommt es vor, als sei es gestern gewesen erst. Ehrlich. Ja. Wir sehen uns im neuen Jahr, beziehungsweise vielleicht in einer kurzen Folge zum EuGH-Urteil.
Ja, nicht auszuschließen.
Ja?
Aber wir versprechen mal nichts. Freuen uns trotzdem, wenn ihr weiter dran bleibt.
Danke, Fabian.
Danke, Holger.
Ciao, ciao.
Ciao.
Es war so klar. Ja, es war so klar. Junge. Du bist so ein... Ihr seid solche ein Loser, ey. Du bist so...
Ich fand die aber gut, die Folge. Also jetzt, das war...
Ich auch.
Flugend.
Du bist einer.